Ich habe schon die letzten beiden Male, als ich gepredigt habe, zum Thema gesprochen, wozu Kirche? Wozu Kirche? Und das kann man ganz allgemein so verstehen, wozu braucht es überhaupt Kirche? Braucht man das gesellschaftlich gesehen, eine Kirche? Ist das wichtig? Geht es auch ohne Kirche? Man kann es aber auch spezieller wirklich mit dieser Frage verbinden, wozu Kirchengemeinde? Wozu Gemeinde? Wozu ist die Gemeinde Gottes da? Wir als Gemeinde Gottes da. Also mit dieser Frage haben wir uns beschäftigt und dazu verschiedene Texte schon angeschaut, wo die Gemeinde Gottes, die Kirche, verglichen wird mit etwas anderem. Da war zum Beispiel in Matthäus 10 die Rede davon, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, ich sende euch wie Schafe. Ich sende euch wie Schafe. Ihr seid meine Schafe, aber ich sende euch auch wie Schafe unter Wölfe, heißt es da sogar. Also da ist das Bild gebraucht, Kirche, Gemeinde, eine Schafherde. Und ganz wichtig in diesem Bild natürlich der Hirte, ohne den die Schafe, das sagt die Bibel an verschiedenen Stellen, verloren gehen würden. Also das ist ein Bild von Gemeinde, wie wir es in der Bibel finden und wie es auch Jesus selbst gebraucht hat. Dann hatten wir beim letzten Mal das Bild gehabt von Gemeinde als einem menschlichen Körper. Und da war von verschiedenen Körperteilen die Rede, von der Unterschiedlichkeit der Körperteile. Und das war bezogen auf eben unsere Gemeindesituation, dass wir ganz unterschiedlich sind. Wenn wir uns heute Morgen umschauen, werden wir das auch wieder feststellen. Ganz unterschiedlich, unterschiedliche Körperteile, unterschiedliche Funktionen. Und doch alle zusammen geben ein Ganzes. Aber auch da wieder ganz entscheidend bei dem Bild, das gebrauchte Paulus in einigen seiner Briefe, Körper mit Körperteilen, aber das Wichtigste, der Kopf. Und das wiederum, sagt Paulus, schreibt Paulus, ist niemand anderes als Jesus. Und wenn du den vergisst, ja, dann bist du kopflos. Und eine Gemeinde, die kopflos ist, meine Güte, wie soll das funktionieren? Und heute, immer noch unter dieser Fragestellung, wozu eigentlich Kirche? Das Bild, was schon in der Schriftlesung angeklungen ist, Gemeinde als Tempel Gottes. Ganz eindrückliches Bild, wenn man hier in unsere Kirche kommt, so ein bisschen Tempel. Jesus ist am Palmsonntag nicht nur nach Jerusalem eingezogen, auf einem Esel, sondern schnurstracks in den Tempel. Und wir werden gleich hören, dass Paulus dieses Bild vom Tempel aufgreift und wiederum sagt, wir alle bilden quasi die Bausteine, aus denen Gott einen Tempel sich baut. Aber dieser Tempel, der wird sozusagen nur statisch gesprochen, ja, bestehen bleiben, wenn der Eckstein richtig ausgerichtet ist. Also der Eckstein, der muss wirklich gerade liegen, ja, sonst wird das ein schiefer Turm von Pisa oder wie auch immer, droht einzustürzen. Und deshalb in diesem Bild ist Jesus der Eckstein, an dem alle anderen Steine ausgerichtet werden, damit das ganze Gebäude Halt hat und nicht in sich zusammenstürzt. Und wenn man diese drei Bilder nur nimmt, es gibt noch mehr Bilder, dann wird man feststellen, bei all diesen Bildern wird eines klar, Gemeinde, Kirche, das hat alles nur Sinn, das macht nur Sinn, wenn Jesus den Platz hat, den er auch in diesen Bildern zugesprochen bekommt, als Hirte, als Haupt, als Kopf oder eben als dieser Eckstein, der dem Ganzen überhaupt erst Halt gibt. Ohne Jesus, salopp gesagt, kannst du Gemeinde, kannst du Kirche, auch persönlich gesprochen Christ sein, vergessen. Das wird nicht funktionieren. Und das ist, glaube ich, schon mal das Grundlegende überhaupt an diesen Bildern. Wenn eben, wie gesagt, in der Bibel Gemeinde verglichen wird, dass das ganz im Zentrum steht. Ohne Jesus kann man das alles vergessen. Wir brauchen Jesus. Wir sagen heute bei der Konfirmation, das ist eine Art Glaubenskurs und wir hoffen und wünschen uns, dass die jungen Leute, die haben sich heute freigenommen. Ah, einer ist da, hallo, Steven, Mensch. Also, die goldenen Konfirmanden und Steven sind heute da, wunderbar. Es ist Ferienzeit, ja. Aber wir nutzen das, wir sagen hier, diese Konfirmandenzeit ist wirklich Zeit, um diesen Jesus kennenzulernen. Ja? Und wenn wir heute schon geachtet haben auf diese Schriftlesung vom heutigen Sonntag, Palmsonntag, dann ist uns vielleicht da auch ein Jesus begegnet. Ja, der verträgt sich nicht so ganz mit dem, was man vielleicht mit, in Anführungszeichen, dem lieben Gott verbindet. Ja, das ist ein Jesus, der gekommen ist, um Gott auch wieder Recht zu verschaffen. Aber schauen wir gleich noch im Einzelnen darauf. Nun zunächst mal, ich muss selber heute hier ran. Vielleicht kannst du ein bisschen, Timo assistiert hier, wunderbar, genau schauen, dass ich so sehe, was sie auch sehen. Also der Predigttext aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 20 bis 22. Denn ihr seid ja in den Bau eingefügt, dessen Fundament die Apostel und Propheten bilden, und der Eckstein im Fundament ist Jesus Christus. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten. Durch ihn, den Herrn, wächst er auf zu einem heiligen Tempel. Weil ihr zu Christus gehört, seid ihr auch als Bausteine in diesen Tempel eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Also da haben wir dieses Bild, nicht nur an dieser Stelle, es gibt auch noch ein paar andere Stellen, aber da haben wir es im Epheserbrief, dieses Bild Gemeinde verglichen mit einem Tempel, mit dem Tempel Gottes. Und kann man ein bisschen ausholen. Im Grunde genommen kann man das Thema Tempel Gottes in der gesamten Bibel durchlesen. Das ist immer eine spannende Sache, dass man mal die Bibel auf ein Thema hin durchliest. Ja, wenn man sagt, ah ja, ich habe sie jetzt schon mal durchgelesen, dann zu sagen, jetzt lese ich sie noch mal auf ein Thema durch. Wenn man das macht, mit Blick zum Beispiel auf diesen Tempel Gottes, dann wird man feststellen, der Tempel Gottes, von dem ist schon ziemlich bald am Anfang in der Bibel die Rede, spätestens im zweiten Buch Mose ist, klingt das schon an, Vorläufer des Tempels und so weiter. Und dann, oder Baupläne des Tempels sind da schon im Blick. Und dann im letzten Buch der Bibel noch einmal, das neue Jerusalem, in dem es keinen Tempel mehr geben wird. Weil Gott sagt, ich werde mitten unter den Menschen wohnen. Und das ist eigentlich das Thema, Tempel immer wieder in der Bibel. Da erkennen wir, das ist eigentlich das, was Gott will. Er will mitten unter den Menschen wohnen. Ja, da, wo Menschen sind, da will Gott wohnen. Der will nicht irgendwo ein Außenseiter sein, der will nicht irgendwo im Himmel thronen. Gott möchte unter uns Menschen sein. Der will auch nicht an unseren Lebensrändern irgendwo wohnen und von Weitem sozusagen unser Leben betrachten, sondern der möchte mittendrin sein. Mittendrin sein in unserem Leben. Mittendrin, da, wo das Leben hoch hergeht oder auch wo das Leben seine Tiefpunkte erreicht. Gott möchte mittendrin sein. Und das ist so, wenn man Tempel liest in der Bibel, muss man das immer vor Augen haben. Gott möchte mitten unter den Menschen wohnen. Nun haben Menschen immer wieder das auch so verstanden, dass sie gesagt haben, wenn der Tempel in unserer Stadt steht, dann ist das doch ein Garant dafür, dass Gott auch in unserer Stadt ist. Also, wenn man hier mal schaut, gibt es hier genau ein Bild. Das ist die Klagemauer in Jerusalem. Das ist jetzt keine Tempelmauer im eigentlichen Sinne, aber das war sozusagen die Mauer des Tempelbezirks, die noch stehen geblieben ist. vom sogenannten zweiten Tempel, den Herodes der Große nochmal ausgebaut hatte. Und diese Tempelmauer ist auch heute noch von großer Bedeutung für die Juden, weil sie sagen, das ist doch sozusagen noch so eine Garantie dafür, Gott hat sein Volk nicht vergessen. Und wie gesagt, das wurde auch in der Geschichte des Volkes Israel mit Gott immer wieder so verstanden, um nicht zu sagen, auch missverstanden. Solange der Tempel hier mitten unter uns steht, haben wir doch die Garantie dafür, dass Gott auch mitten unter uns ist. Aber ein Missverständnis. Zum Beispiel bei dem Propheten Jeremia gibt es ein ganzes Kapitel, Kapitel 7, wenn man das mal aufschlägt, dann ist das genau das Thema, dass der Prophet im Auftrag Gottes Israel daran erinnert und sagt, Leute, verlasst euch nicht, ich fasse das mal so in meinen Worten zusammen, Leute, verlasst euch nicht darauf, dass der Tempel hier in eurer Stadt steht. Das sagt gar nichts. Das sagt gar nichts. Das gibt euch nicht die Garantie dafür, dass ich mitten unter euch bin. Wenn dieser Tempel nicht mehr dieser heilige Ort ist, wenn ihr diesen Tempel missbraucht für eure Vorstellung, für eure Lebensweise, dann wohne ich da längst nicht mehr. Selbst wenn der Tempel noch steht. Das ist ein sehr eindrückliches Kapitel, dieses Kapitel 7 im Jeremia-Buch. Ja, weil sozusagen das, woran sich die Menschen haben meinen festhalten zu können, ihnen da wie ein Teppich unter den Füßen weggezogen wird. Und die Frage ganz neu entsteht, ja, was gibt mir denn Halt in meinem Leben, wenn nicht der Tempel? Aber da merken wir schon, Gott will gar nicht, dass wir an irgendwelchen Äußerlichkeiten festhalten. Ich sage das mal, ein Blick auch auf eine Konfirmation oder so. Ja, das ist nicht, dass Gott sagt, hier, da ist ein Tag und an dem sollt ihr festhalten. Gott will ja mitten im Leben, mitten unter uns Menschen sein. Es gibt noch eine eindrückliche Begebenheit, ganz am Anfang sozusagen im zweiten Buch Mose. So ein bisschen Geschichte, Israel als Sklaven in Ägypten gefangen gewesen und dann erbarmt sich Gott über sein Volk und sagt, ich werde euch aus dieser Sklaverei befreien. Mose spielt da eine ganz entscheidende Rolle und der Plan gelingt. Sie können mit Gottes Hilfe dieses Leben in Sklaverei hinter sich lassen. Sie haben die Verheißung, dass Gott sie in ein Land führen wird, kennen wir, wo Milch und Honig fließt, wo sie alles im Überfluss haben werden. Aber dann gibt es diese Zeit, wo sie sozusagen von Ägypten, kann man sich ja vorstellen, so ein bisschen, der Nahe Osten ist ja gerade sehr im Gespräch, von Ägypten über die Sinai-Halbinsel dann nach Israel ziehen müssen. Und diese Sinai-Halbinsel, das ist sozusagen der Knackpunkt. Das ist der Knackpunkt. Wie wird es da weitergehen? Ja, und da gibt es einige Kapitel, die das schildern. Und so auch im zweiten Buch Mose, Kapitel 33, ganz entscheidendes Kapitel. Da kommt es nämlich zu einer Art Schlagabtausch, wenn man so will, zum Zwiegespräch zwischen Mose und Gott. Und Mose sagt, Gott, wir werden nicht in dieses Land ziehen, wenn du nicht mitziehst. Das macht gar keinen Sinn, uns auf diesen weiteren beschwerlichen Weg zu machen, wenn du uns nicht die Garantie gibst, dass du mitgehst. Und ich glaube, das drückt ja viel aus, für das wir uns den Glauben vorstellen, dass wir sagen, das wäre das Schönste, oder? Wenn ich so diese Garantie hätte von Gott, ich gehe mit dir mit, ich komme, was da wolle, ich gehe mit dir mit. Das war Moses in dieser Situation so wichtig. Ja? Er hätte das so gerne von Gott gehört, Gott, kommst du mit auf diesen Weg? du hast uns doch dieses Land versprochen und versprich doch auch, dass du mitkommst. Und jetzt sollte man ja meinen, dass Gott quasi sich geschmeichelt fühlt, oder? Wenn wir uns kurz in die Lage von Mose oder dem Volk Israel versetzen, würden wir doch vielleicht sagen, Gott sollte sich doch geschmeichelt fühlen, ja, dass wir sagen, bitte, bitte lieber Gott, geh mit mir durch mein Leben, komme was da wolle, ich möchte dich an meiner Seite haben. Und das Erstaunliche, zweites Buch Mose, Buch Exodus, Kapitel 33, dass Gott sagt, nein, ich komme nicht mit. Ich komme nicht mit. Das ist komisch, oder? Merkwürdig. Und Gott gibt den Grund dafür und sagt, ihr seid doch ein widerspenstiges Volk. Und wenn ich auch nur einen Moment unter euch, mitten unter euch wohnen würde, dann müsste ich euch vernichten. Puh, da muss man erstmal durchatmen, oder? Wenn man sagt, ich habe doch damit gerechnet, das schmeichelt Gott, zu sagen, Gott, bitte komm mit. Und dann sagt Gott, nein, ich nehme diese Einladung nicht an. Und ich will dir auch sagen, warum ich diese Einladung nicht annehme. Das wird nicht funktionieren. Ich bin ein heiliger Gott. Und ihr seid ein unheiliges, oder wie es in diesem Kapitel heißt, ein widerspenstiges Volk. Und dann gibt das noch so einen kleinen Nachsatz, weil ich glaube, dass Mose hat sich wie kein anderer für sein Volk eingesetzt, hat an anderer Stelle gesagt, ja, bin ich die Mutter, habe ich dieses Volk geboren? Ist das mein Volk oder dein Volk, Gott? Ja, und auf die Weise sieht man, wie er Gott umstimmt, ja. Und ich denke, auch in dieser Situation hat er vielleicht so bittend und bettelnd geschaut. Wie auch immer, auf jeden Fall hängt Gott noch einen Nachsatz dran und sagt, na gut, wenn ihr euren Schmuck ablegt, dann will ich mal sehen, was ich für euch tun kann. Was meint er damit? Kapitel 33 folgt natürlich nach Kapitel 32. Was ist in Kapitel 32 passiert? Das ist die Geschichte, die kennen wir alle, vom goldenen Kalb. Das goldene Kalb, Mose war auf dem Berg, hat die 10 Gebote empfangen. Da haben wir vorhin schon kurz vorhin gesprochen, also die goldenen Konfirmanden, die haben schon angedeutet, sie können die noch in der richtigen Reihenfolge aufsagen. Das testen wir beim Mittagessen dann. Ja, immer. Nein. Vielleicht, mal gucken. Ich habe Ihnen versprochen, hier im Gottesdienst werde ich nichts abfragen. Also Kapitel 32, da ist diese Geschichte vom goldenen Kalb und das kam so, Mose war auf dem Berg, da auf dem Sinai und hat die 10 Gebote von Gott empfangen und das hat seine Zeit gebraucht, 40 Tage und das Volk hat unten Aaron bedrängt und hat gesagt, wer weiß, ob das überhaupt, ob der je zurückkommt. Lasst uns einen Gott fabrizieren. Und sie nehmen ihr Gold, ihren Goldschmuck, die Frauen ihre goldenen Ohrringe, die Männer ihre goldenen Krawattennadeln, ich weiß nicht, was die alles hatten. Und daraus formen sie dieses goldene Kalb. Ja. Und dann macht das Sinn, wenn wir jetzt erfahren, ja, dass Gott sagt, gebt mal euren Schmuck her, legt mal euren Schmuck ab und dann will ich sehen, was ich noch für euch tun kann. Gott, und das erfahren wir immer wieder, auch und gerade im Zusammenhang mit dem Tempel, ist ein Gott, der sagt, ich allein will in diesem Tempel thronen. Und ich sage es schon mal übertragen für uns heute, das heißt, ich allein will in deinem Leben thronen. Ich werde diesen Thron mit nichts und niemandem teilen. Ja. Ist ganz spannend, was Luther im großen Katechismus, ja, gibt's auch. Letztens hat mich jemand gefragt, fand ich stark, ja. Große Katechismus. Zum ersten Gebot sagt. Genau das, ja. Nämlich, das ist die Frage, die Luther auch damit verbindet. Wer thront eigentlich? Wer hat das Sagen in meinem Leben? Und da sagt Gott hier an dieser Stelle, im Zusammenhang mit dem goldenen Kalb, ihr müsst euch entscheiden. Ja? Ihr müsst euch entscheiden, wer ist sozusagen, wer soll euer Gott sein? Wer thront? Wer in eurem Tempel, wer thront da? Ich oder ein anderer? Wenn ihr den Schmuck ablegt, wenn ihr euch von euren Reichtümern trennt, will ich mal sehen, was ich für euch tun kann. Und jetzt kann man diesen Bogen spannen von damals, also es gibt noch viel mehr zu dem Thema Tempel in der Bibel zu sagen, aber jetzt kann man den Bogen spannen noch einmal zurück zu Jesus, wie wir das gehört haben in Markus 11, wie er dort in Jerusalem einzieht und in den Tempel geht. Und was macht er in diesem Tempel in Jerusalem? Ja, er treibt die Geldwechsler raus, die Taubenverkäufer, alles das, die da meinen, sie könnten den Tempel zum Geschäfte machen, missbrauchen. Und er sagt, Tempel ist Tempel. Ah, ich habe übrigens ein Bild. Hier. Tempel ist Tempel. Und der Tempel ist das Haus des lebendigen Gottes. Und ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Ihr missbraucht den Tempel. Für eure Zwecke. Aber so funktioniert das nicht. Man kann den Glauben nicht sozusagen, man kann nicht Gott sozusagen vor seinen Karren spannen. Glauben ist nie so gedacht, dass ich Gott vor meinen Karren spannen kann. Lieber Gott, komm mit mir mit. Nein, andersrum, wenn man mal in dem Bild bleiben will. Gott möchte uns vor seinen Karren spannen. Gott fragt uns, kommst du mit? Jesus hat immer wieder die Menschen gefragt oder ihnen gesagt, folge mir nach. Folge mir nach. Er gibt den Ton an. Er gibt die Richtung an. Und genau das zeigt hier auch das Bild vom Tempel noch einmal. Ja, dass Jesus sagt, dieser Tempel, der ist nicht gebaut worden, damit ihr sozusagen ihn zu euren Zwecken gebraucht, um nicht zu sagen Missbrauch, sondern dieser Tempel ist gebaut worden, um Gott die Ehre zu geben. Um Gott die Ehre zu geben. Beim König Salomo, das war ja der, der den ersten Tempel erbaut hat, der Sohn des Königs Davids. Dieser Salomo, im ersten Buch der Könige, Kapitel 8 nachzulesen, hat eben diesen Tempel gebaut und der wusste noch sehr genau, dass dieser Tempel erstens keine Garantie darstellt. Er sagte auch, ich habe diesen Tempel gebaut, von Menschenhänden erbauen lassen, aber ich weiß doch wohl, ein von Menschenhänden erbauter Tempel kann doch nicht Gott fassen, den Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Weder der Himmel noch aller Himmel, der wusste schon was sozusagen von den Galaxien, kann doch diesen Gott fassen. Wie sollte denn dann dieses Haus Gottes, dieser Tempel Gottes Gott fassen? Aber, so hat er gebetet, Gott, wenn Menschen in diesen Tempel kommen, um dich anzubeten, um zu dir zu beten, dann lass doch bitte deine Augen offen stehen über diesen Tempel. Dann schenk doch, dass dieser Tempel ein Ort ist, an dem Menschen dir begegnen können. Das ist die Bestimmung des Tempels. Das ist die Bestimmung des Tempels. Das wusste schon Salomo, der den ersten Tempel erbaut hat, der dann später von den Babyloniern zerstört worden ist und dann eben 70 Jahre später wieder aufgebaut worden ist unter den Propheten Haggai und Zacharia. Und der wusste etwas davon. Ein Gebäude, ein Tempel allein, der kann nicht Gott wirklich fassen. Und nun geht es ja einen Schritt weiter bei unserem Predigttext. Da ist ja noch nicht mehr davon die Rede sozusagen, dass die Christen aufgefordert sind, also die Jesus nachfolgen wollen, dass die aufgefordert sind, Gott einen neuen Tempel zu bauen. Klammer auf, auch wenn wir Gemeinde jetzt in diesen Tagen fragen wollen, ob sie uns helfen, unser Gemeindehaus rund zu erneuern. Klammer zu. Aber im Wesentlichen sagt Gott nicht, baut mir ein Haus, in dem ich wohne, sondern Gott sagt, ihr seid die Bausteine, aus denen ich einen Tempel bauen möchte, in dem ich dann wohne. Gott will in unserer Gemeinde, in unserer Mitte wohnen. Und wenn das so stimmt, diese Gleichung, Gemeinde gleich Tempel Gottes, dann bedeutet das auch das, was hier auf diesem Bild zu sehen ist. Dass Jesus in diese Gemeinde hineinschaut und schaut, ist sie geheiligte Gemeinde? Das heißt, ist sie eine auf Gott ausgerichtete Gemeinde? Oder ist sie eine Gemeinde, die ihre eigenen Ziele, ihre eigenen Götter verfolgt? Es gibt da so einen weiteren Text bei Paulus, das ist auch ein sehr sperriges Kapitel, im 2. Korintherbrief, Kapitel 6. Da hat er auch nochmal dieses Bild vom Tempel vor Augen. Paulus schreibt da an die Gemeinde in Korinth und sagt, ihr wisst doch, ihr seid ein Tempel und ihr seid der Tempel Gottes. Und darum müsst ihr darauf achten, dass in diesem Tempel Gottes kein anderer Gott angebetet wird als der Gott Israels, als Jesus allein. Und er sagt in diesem Zusammenhang, trennt euch von den Götzen, von diesen Pseudogöttern. Im Neuen Testament werden ja einige genannt, ja, zum Beispiel der Geldgott, der Mammon, ja. Der muss aus dem Tempel Gottes vertrieben werden. Es gibt auch Gesundheitsgöttinnen, oder? Dass man sagt, das ist das Wichtigste im Leben. Es kann zum Gott werden, zu einer Göttin werden. Es gibt so etwas wie Sexgöttinnen. Ja, denen huldigt man. Oh, das ist das Größte. Fußballgötter. Es gibt auch Geister, die einen sozusagen den Platz Gottes einnehmen können. Sorgengeister. Ja, kann ein ganzes Leben in Beschlag nehmen. Die Jünger Jesu, die konnten noch sagen, zum Thema Geldgott zum Beispiel, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Und dann sprechen sie zu einem Kranken, sagen, steh auf und geh. Und ich denke manchmal, ja, das überliest man so schnell, ja. Silber und Gold habe ich nicht, ja. Ist vielleicht die Voraussetzung dafür, dass man diese Vollmacht hat, jemanden im Namen Gottes, im Auftrag Gottes, so das Heil zuzusprechen. Gesundheitsgöttin habe ich erwähnt. Ja, und Paulus konnte sagen, hat auch Gott darum gebeten, hat gesagt, Gott, hilf mir, ich wäre so gerne an Leib und Seele gesund. Und Gott sagt, lass dir doch an meiner Gnade genügen. Das ist doch viel wichtiger, dass du vor mir Gnade gefunden hast. Gesundheit, das ist gut, aber kein Gott, keine Göttin. Im Alten Testament bei Mose, da hat Gott gesagt, ich will, dass ihr euren Schmuck ablegt und dann will ich sehen, was ich für euch tun kann. Jesus treibt die Händler aus dem Tempel, um dem Tempel Gottes wieder seiner eigentlichen Bestimmung zuzuführen. Und Paulus ruft die Gemeinde dazu auf und sagt, wie verträgt sich Gerechtigkeit mit Ungerechtigkeit? Wie verträgt sich Glaube mit Unglaube? Das geht nicht zusammen. Seht zu, dass ihr als Gemeinde Gottes Gott allein ehrt. Nicht mehr Tempel bauen, in den Tempel gehen, nicht in die Kirche gehen, ist für Jesus wichtig, für Gott wichtig, sondern selber Kirche sein. Also, das ist so dieser Gedanke, den Paulus hier äußert. Ihr seid Baustein Gottes, ja, das muss man mal überlegen. Ich bin ein Baustein Gottes, so wie hier so eine Palette Bausteine, ja. Und zu sagen, okay, dazu gehöre ich, das bin ich und das ist Gottes Frage. Kann ich dich als Baustein Gottes in meinen Bau der Gemeinde mit einfügen? Ich habe gerne, furchtbar gerne mit Lego-Steinen gespielt, Legosteine, ja. Ich hoffe, gibt es immer noch. Also ich höre, die machen gute Geschäfte, freut mich. Absolut kreatives Spielzeug, Legosteine. Und ich hatte da alles Mögliche, vor allem eine Lego-Eisenbahn auch. Und dann gab es dann die Lego-Lokomotive, die Lego-Züge und so weiter, die einzelnen Waggons und alles Mögliche, ja. Und das war alles wunderbar, mit Lego zu spielen, bis auf den Moment, wo du hinkommst und sagst, so, du hast ja immer so ein kleines, so ein Zettelchen gehabt, wo dann draufsteht, welche Steine wie und wohin gehören. Und wenn du dann den einen Stein, den du jetzt gebraucht hast, nicht gefunden hast, ja. Ja, ich weiß nicht, wer das mit Lego-Steinen mal gespielt hat, ja, da kriegst du die Krise. Ja, jetzt gehört der dahin. Und du wühlst da durch deine Packung oder du hast vielleicht noch andere Legosteine und der ist nicht dabei. Geht das ganze Ding nicht. Und ich denke mir, kann das sein, dass das vielleicht auch Gott so geht, ja? Wir alles so Legosteine und jetzt möchte er gerne seine Gemeinde bauen. Und wir lesen im Neuen Testament, ich habe heute viele Bibelstellen, 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Also Gott will, ich sag's jetzt mal so im Bild, Gott will, dass alle Menschen verbaut werden, eingebaut werden in das, was er als Gemeinde beschreibt. Und jetzt ist er da hat er seine Lego-Steinkiste, sprich uns, ja, und einer fehlt ihm. Und dann hinkt das ganze Ding und das kann er nicht fertig bauen, ja. Und ich denke, dieses Bild vom Tempel hat zumindest auch das so im Blick, ja, dass Gott immer wieder sucht und sagt, wo sind meine Bausteine, dass ich die einfügen kann, damit das ein wunderbares Haus Gottes, ein wunderbarer Tempel ergibt. Es braucht jeden Stein. Gott möchte jeden Baustein mit verbauen zu einem großen Ganzen. Paulus schreibt an die Epheser und sagt, wenn Gott euch zu solch einem Tempel aufbaut, und er sagt, okay, bleibt das noch im Ohr, das Fundament, das sind die Apostel, also das waren die Jünger Jesu, Paulus zählt auch noch dazu, die haben sozusagen das weitergegeben, was Jesus gesagt und getan hat. Das ist Fundament und die Propheten, das sind die Propheten in der Zeit nach Jesus gemeint, die gab es auch, kann man in der Apostelgeschichte nachlesen, die also pointiert das Wort Gottes in Lebenssituationen hineinsagen konnten. Sagt, das ist Fundament, Jesus ist der Eckstein und darauf baut ihr euch dann, oder baut Gott besser gesagt, euch dann zu einem Tempel zusammen. Und dann ist sein Schlussgedanke, dass er sagt, wenn ihr so als Tempel dann aufgebaut werdet, dann wird Gottes Geist in eurer Gemeinde wohnen. Mit Gottes Geist in eurer Gemeinde wohnen. Und was das bedeutet, ja, das muss man sich vielleicht auch nochmal vor Augen führen. Da gibt Paulus wiederum im 1. Korintherbrief einen ganz anschaulichen Einblick in so einen typischen Gottesdienst einer Gemeinde. Und da beschreibt er im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, dass er sagt, wenn ihr Gottesdienst feiert und ihr seid alle von Gottes Geist erfüllt, ihr seid in diesem Sinne Propheten, Prophetinnen Gottes und es kommt ein Fremder in euren Gottesdienst, dann wird mit dem etwas ganz Wunderbares passieren. Er wird von der Wahrheit Gottes hören, von der Wahrheit Gottes darüber, dass er sich danach sehnt, dass Gott sich sehnt danach, mitten unter uns Menschen zu wohnen. Das heißt auch, mitten in unserem Leben zu wohnen. Dieser Mensch, so beschreibt das Paulus in diesem 1. Korintherbrief, Kapitel 14, wird unter Umständen von seiner Lebensschuld getroffen sein, überführt sein, wird auf die Knie gehen. Und wird spüren, ich habe ein Leben ohne Gott gelebt. Ich habe ein Leben in eigener Regie gelebt. Auf dem Thron in meinem Leben saß nicht Gott, saß nicht Jesus. Habe ich selbst gesessen. Oder ich habe andere Götter intronisiert. Und er wird auf die Knie gehen vor dem lebendigen Gott in dieser Gemeinde. Wird sich vielleicht an die Brust schlagen und wird sagen, Herr, was habe ich getan? Und dann wird ihm die Gemeinde Vergebung zusprechen. Und er wird neu aufgerichtet werden. Und was ganz Neues wird in sein Leben kommen, nämlich der Geist Gottes wird in sein Leben kommen und er wird ergriffen sein von Gottes Geist und er wird mit lebendiger Hoffnung erfüllt sein, mit Glaube und mit Liebe. Und es gibt, glaube ich, nichts Größeres, als das zu entdecken, dass Gott inmitten seiner Gemeinde wohnt und dass Gott sich in meinem Leben zu Hause fühlt. Gemeinde als Tempel Gottes, wozu Kirche? Das heißt, dass Gemeinde der Ort ist, um dem lebendigen Gott zu begegnen. Darauf kommt es an. Das wünscht sich Gott, mitten unter uns Menschen zu sein. Darum feiern wir Gottesdienste, weil wir daran glauben, dass Gott dann mitten unter uns ist und möchte mitten in unserem Leben sein und möchte mit uns etwas bauen zu seiner Ehre. Ein Baustein Gottes in Gottes Hand. Amen.